Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft. Dr. Gunnar Schomacker forscht am Software Innovation Campus der Universität Paderborn, kurz SICP. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit soziotechnischen Ökosystemen. Gleichzeitig ist er auf der Suche nach Erklärmodellen für Technologien in der Informatik. Und als wäre das nicht schon genug, entwickelt er mit der Firma Windcores auch noch Rechenzentren in Windkraftanlagen. Das nun folgende Interview beackert somit ein weites Feld. Ton ab. Herr Dr. Schomacker, Sie beschäftigen sich unter anderem mit soziotechnischen Ökosystemen. Steigen wir also gern mal ganz vorn ein. Was müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer und ich natürlich auch darunter vorstellen?
Naja, im Prinzip sind soziotechnische Ökosysteme relativ gut zu zerlegen in die beiden Kernbestandteilen. Einmal das Soziale, also das Menschliche, und einmal das Technische. Und beides kann man zusammenbringen über den systemischen Begriff, also etwas Größeres, Komplexes. Und wir benutzen diesen Begriff am Software Innovation Campus hier in Paderborn zur, sage ich mal, kurzen Beschreibung zur gestiegenen Komplexität der Wechselwirkung zwischen Menschen, Maschinen, Maschinen mit Maschinen, Menschen mit Menschen. Also alles ist ja irgendwie miteinander vernetzt, kommuniziert in ganz vielen Arten miteinander und bildet so ein sehr großes System. In dem Kontext versuchen wir hier, also diese soziotechnischen Ökosysteme zu begünstigen in der Funktionalität oder auch in der Innovationskraft, also neue Dinge auszuprobieren. Natürlich alles, weil wir kommen aus der Informatik, sehr datengetrieben, sehr softwareintensiv. Also wir kümmern uns hier um die daten- und softwareintensiven Innovationsbereiche.
Nun haben Sie dann einen ganz besonderen Campus geschaffen mit dem Software Innovation Campus Paderborn. In welcher Form ist der denn vielleicht auch genau dafür besonders hilfreich?
Also das eine ist, und da sind wir auch stolz drauf, das Gebäude, welches wir seit kurzem hier bewohnen, die Zukunftsmeile 2, ist ja auch eine schöne Adresse, Zukunftsmeile, das ist hochgradig darauf ausgelegt, kooperativ zu gestalten, zu arbeiten, zu diskutieren, sich zu begegnen, in kleinen Ecken, in großen Räumen, also das kreative Miteinander steht im Vordergrund. Was, glaube ich, auch nicht so häufig in Universitätskontext zu finden ist, ist so ein Raum, in dem aber auch gleichzeitig Unternehmen mitwirken, ihre F&E-Aktivitäten hinausgelagert haben. Also all die, die an diesem Kooperationsmodell der Universität sich beteiligen, ist diese Einladung ausgesprochen worden, kommt doch mit in die Zukunftsmeile. Da können wir uns begegnen, da können wir, wenn wir die Idee haben, miteinander drüber reden oder wenn wir auch ein gemeinsames Projekt haben, dieses Projekt vor Ort gemeinsam immer wieder so wie notwendig diskutieren und weiterentwickeln, weil dieses gemeinsame Interagieren, ähnlich wie in einem soziotechnischen Ökosystem, natürlich auch die Grundlage bildet für das Ausräumen von Missverständnissen, das Einbringen neuer Ideen. Also dieser ganze qualitative Innovationsprozess wird natürlich total begünstigt.
Das klingt nach einem interessanten, ja auch multidisziplinären Ansatz da bei Ihnen. Haben Sie vielleicht so ein konkretes Beispiel, an dem man das vielleicht so ein bisschen durchspielen kann?
Die Begrifflichkeit ist natürlich auch interessant. Wir nennen das immer trans- und multidisziplinäre Innovationsforschung. Das ist wieder so typisch akademisch. Aber soll zum Ausdruck bringen, dass wir etwas versuchen, was an einer Universität nicht typisch ist. Eine Universität ist ja strukturiert in Fakultäten, Institute, Lehrstühle, also relativ hierarchisch. Das, was wir versuchen, ist halt so quer in dieser Hierarchie Fachgebiete miteinander zu verbinden. Das bedeutet also, wenn wir darüber nachdenken, eine Innovation zu schaffen, dann ist es nicht so wie in der typischen Ingenieurswissenschaft, das tiefe Bohren im Loch und die Expertise bis aufs Letzte ausgefeilt, sondern die Fragestellung, wenn man das jetzt miteinander verbindet, auch mit den Erkenntnissen aus der Informatik, aus der Wirtschaftsinformatik und den Gesellschaftswissenschaften, welche Mehrwerte entstehen da? Dadurch, dass man den gesamten Wirkmechanismus, in dem die Innovation stattfinden soll, besser begreift, also von vorne bis hinten begreift. Und das sind viele der Anwendungen, die wir heute auch benutzen, haben diese Komponenten. Also die Fragestellung, wie viel Nutzen bringt das der Zielgruppe? Würde die Zielgruppe das auch akzeptieren, das zu benutzen? Ist die Interaktion mit den Geräten angenehm? Welche Geschäftsmodelle ergeben sich? Oder mit welcher technischen Raffinesse könnte ich nochmal auch eine Unterscheidung zu aktuellen Lösungen bringen, die in Gänze dann das gesamte System noch wesentlich besser machen, also effizienter, ökonomischer oder wirtschaftlicher, ökologischer oder wirtschaftlicher, ökonomisch und ökologisch, ist immer phonetisch dicht aneinander.
Im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es in der Informatik aus Ihrer Perspektive an Erklärmodellen für Technologien fehlt. Hier könnten wir jetzt vielleicht einfach hier mal on tape das Ganze klären, was Sie damit meinen?
Ja, im Prinzip ist es sehr einfach. Vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet. Also in meiner Zeit, als ich studiert habe, war der Informatiker typisiert worden durch ein relativ introvertiertes Kellerkind, was ungern mit irgendjemandem redet. Was ja auch den Reiz der Informatik ausmacht. Also ein virtuelles Luftschloss zu haben und innerhalb dieser Virtualität sich bewegen zu können, seine Ideen ausprobieren zu können, all das virtuell zu verproben. Als Informatiker weiß ich genau, was ich damit meine. Aber alle anderen da draußen, insbesondere wenn ich jetzt noch Technologien mit benenne wie künstliche Intelligenz oder Blockchain, was auch immer gerade populär ist, da haben die wenigsten Menschen eine Vorstellung, was das eigentlich ist und können das dann auch richtig eigentlich nicht in ihr eigenes Anwendungsfeld portieren. Andere Disziplinen haben das da einfacher und vielleicht auch schon mit einer größeren Tradition betrieben. Also wenn ich mir die Physik halt anschaue, wenn man heute irgendwem sowas sagt wie Atom, dann hat er meistens so ein planetenkonzentrisches Modell im Hinterkopf, also dieses Bohrsche Atommodell. Und das ist ja dazu gebaut worden, um bestimmte Aspekte, wie ein Atom funktioniert, darzustellen. Auch innerhalb der Physik darüber zu diskutieren, es zu erklären. Das Modell ist also dazu da, einen bestimmten Sachverhalt zu erklären, begleitend zu erklären. Es kann aber auch nicht mehr als das. Also wenn man präzise werden möchte oder präziser werden möchte, braucht man ein anderes Modell, das andere Aspekte erklärt. Und hier glaube ich, zumindest hat die Informatik ein hohes Nachholbedürfnis, weil gerade in der anwendungsorientierten Forschung stoßen wir oft an die Grenzen der Anwender oder der Stakeholder, die im Gestaltungsprozess eigentlich mitwirken sollen. Die können sich nicht vorstellen, was wir vorhaben, weil sie dieses gesamte digitale Denken ohne Erklärmodelle, so wie wir aus der Informatik oder Wirtschaftsinformatik es gewöhnt sind, nicht beherrschen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, dann auch etwas aufzubauen, was dem entspricht, was erwartet wurde.
Also man kann auch so ein bisschen sagen, das würde der Informatik vielleicht auch helfen, das Kellerkind-Image so ein bisschen auch zu verlieren, oder?
Ja, ich glaube, da Sie ja mit mir auch reden und es solche Campus-Modelle wie den SICP gibt oder auch andere Kollegen, die diese anwendungsnahe Forschung in institutioneller Form umsetzen, ist der klassische Informatiker, so wie wir ihn heute kennen, glaube ich, nicht mehr dominant. Die Parallelentwicklung der sozialen Medien und der Ad-Hoc-Kommunikation haben ihn aber auch, glaube ich, ziemlich aus dem Keller rausgeholt, wie jeden heute. Insofern, das Kommunikationsverhalten grundsätzlich hat sich ja verändert. Das ändert aber nichts daran, dass man ja unmissverständlich und mit ein bisschen mehr Rückgrat beim Erklären auch Sachverhalte darlegen möchte. Und solche Erklärungsmodelle sind da sicherlich hilfreich, ja.
Machen wir einen kleinen Switch thematisch. Sie sind unter anderem noch im Projekt Windcores unterwegs. Man kann schon sagen, da geht es um Innovation, die ganz schön weit vorne ist, denn Sie kümmern sich darum, dass Rechenzentren in Windkraftanlagen stattfinden können. Können wir das vielleicht mal ein bisschen genauer haben und gerne auch so ein bisschen eingeordnet unter dem Punkt der Nachhaltigkeit?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, auch hier ist es ein spannendes Beispiel für missverständliche Erklärmodelle. Manchmal werden die Dinge ja so vereinfacht, dass sie falsch werden. Und in vielen Stellungnahmen können wir so etwas hören wie, die Rechenzentren sind die größten Energieverbraucher. oder einer der größten Energieverbraucher mit immer mehr Energiebedarf und so weiter und so fort. Das ist mir von der Betrachtung her eigentlich nicht partiell genug oder nicht detailliert genug für das, was wir machen wollen. Das erste, ein Rechenzentrum besteht natürlich aus dem Gebäude, ja, und bestimmten Infrastrukturdienstleistungen, die die IT braucht. So, und dann gibt es die IT da drin und die braucht natürlich auch Strom. Typischerweise in einem normalen Rechenzentrumsgeschäft, so im Cloud-Rechenzentrumsgeschäft, gehört dem das Rechenzentrum gehört, nicht die IT da drin. Das wäre so, als ob der Parkhausbetreiber Besitzer aller Autos ist. Ist er auch nicht. Alle zusammen erzeugen sehr viel Leistungsaufnahme. Das Rechenzentrum selber, und das wird ja auch mit einer Metrik wie dem PoE dargestellt, ist der Overhead-Anteil da drin. Also wie viel mehr als das, was die IT braucht, muss ich eigentlich als Rechenzentrum noch mit einplanen. Das sind dann immer so 1,2 bedeutet, also die 1 steht für die IT und die 2 hinterm Komma für den Overhead durch das Rechenzentrum. Das Rechenzentrum selber hat eigentlich gar nicht so einen hohen Energiebedarf. Durch die Energieeffizienzbemühungen ist es besser geworden. So, die Dinger sind aber groß, stehen teilweise in Frankfurt. Dort ist der Strom nicht so gut verfügbar oder zumindest schon verfügbar, aber viele andere Standortfaktoren führen dazu, dass das da relativ teuer ist. Und hier in Ostwestfalen-Lippe haben wir einen extrem guten Ausbau der Erneuerbaren, insbesondere der Windenergieanlagen. Viele davon sind vom Typ Enercon, vom Hersteller Enercon. Und das sind sehr, sehr große Gebäude, also erstmal sehr hoch, man sieht sie ja auch von überall, aber sie haben auch einen wahnsinnigen Durchmesser. Das sind dann so weit über 10 Meter und in einem solchen Gebäude kann man natürlich hervorragend auch Dinge reinpacken. Die Motivation war eigentlich dahinter und da war es noch gar nicht klar, ob es ein Rechenzentrum wird oder was anderes. Wir wollen die Ausfallleistung reduzieren. Also immer wenn Energie produziert werden kann, diese auch irgendeinem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Wenn das Netz aber sagt, hab keinen, dann wird ja abgeregelt und das ist ja nicht so schön. Das heißt also, potenziell erzeugbare Energie wird nicht erzeugt. Da kamen wir irgendwann an den Punkt an, dass wir dachten, naja, die Rüben-Häcksel-Anlage vom Landwirt wird es nicht sein. Aber wie wäre es denn mit dem Rechenzentrum? Und was bedeutet das eigentlich? Also wie muss ich ein Rechenzentrum aufbauen, damit es in einer Windenergieanlage Platz hat? Also nicht daneben oder direkt versorgt dadurch, sondern wirklich da drin, um diese Synergie zu schaffen, alles zu nutzen, was schon da ist. Und das ist ja auch der Aspekt in der Nachhaltigkeit. Es gibt ja verschiedene Leitlinien der Nachhaltigkeit, Effizienz, Suffizienz und Konsistenzmodelle. Und das Thema nutze, was man hat, sprich was eigentlich so diese Anti-Verbraucher-Konsumenten-Leitlinie ist, bei uns eigentlich hervorragend umgesetzt, nämlich nutze, was da ist, die Windenergieanlage, den Strom und das Verrückte. Dabei erzeugen wir aber gleichzeitig Wachstum, also Wachstum einer digitalen Infrastruktur, eine größere Plattformökonomie, um auch hier in der Nähe nachhaltig Rechenzentren und damit auch die Services, die im Rechenzentrum laufen, nachhaltig ausführen zu können. Also das ist so der Teilbereich, der uns hier bewegt. Das heißt also die gute energetische Ausgangslage der Region kombiniert mit dem vorhandenen an Infrastruktur und dann eben halt erweitert um das, was man braucht für ein klassisches Rechenzentrum. Also wer den Film kennt, ist so ein bisschen so wie Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft. Also wir machen es kleiner, natürlich kleinskaliger. Aber wir haben von diesen Einheiten sehr viele.
Können Sie sagen, wie viel sind es denn schon und was ist da vielleicht auch für ein Potenzial, damit man sich es vielleicht nochmal so ein bisschen vorstellen kann?
Also in Zahlen ist das schwer zu greifen bezüglich des Potenzials, weil es einfach viele Faktoren gibt, die einen Standort günstig oder ungünstig erscheinen lassen. Grundsätzlich ist jede Enercon-Windenergieanlage in der größeren Megawattklasse mit diesem Betonturm dazu geeignet, darin IT zu platzieren. Es gibt ja auch unterschiedlichste Varianten von IT. Das heißt, es muss nicht immer das Co-Location-Rechenzentrum sein mit ganz vielen, sage ich mal, einzelnen Racks. Es können auch wenige sein, die eine sehr hohe Leistungsaufnahme haben, weil sie im HPC-Kontext genutzt werden. Das ist ein Bereich, an dem wir auch aktiv forschen. Also wie man High-Performance-Computation-Rechenzentren dezentral in solch einer Landschaft integrieren kann. Und da kommt es eher auf den Anwendungsfall an. Das heißt also, wenn ich die Möglichkeit habe, lokal solche Energieanlagen zu nutzen und auch noch ein, sag ich mal, eventuell Unternehmen habe, was sagt, das ist eigentlich genau das Richtige für uns. Wir brauchen es nicht on-premise. Wir wollen es nachhaltig haben. Wir mögen auch die Idee, weil sie einfach hinreichend verrückt und machbar ist und ein schönes Image auch mitgibt für die Windenergieanlagen, nämlich zu sagen, die können auch noch viel mehr als nur Strom erzeugen. Dann kann man das auch realisieren. Da ist es schwierig zu sagen, also in Deutschland nur mit 3000 Anlagen oder sowas, weil das muss man im Einzelfall sich anschauen. Aber, und das muss man auch betonen, es ist in Relation zu stellen zu dem, was ein Rechenzentrumsneubau kostet, inklusive aller Erdarbeiten, inklusive aller Kabellage für Strom und so weiter und so fort. Das heißt, augenscheinlich mag das erstmal viel Aufwand sein, aber im Vergleich, in der einen oder anderen Variante, würde ich behaupten wollen, dass diese kleineren Verbände, die man erzeugen kann, in der Erstellung günstiger sind.
Nun stelle ich mir zumindest vor, die Dinger stehen ja dezentral. Wie kriege ich denn die Anbindung hin an die nächstgrößeren Internetknoten?
Ja, das ist so eine Sache. Die Gewichtung, ich sag mal, dieser Leistung kommunizieren zu können, also auch an die wichtigen Knoten, zum Beispiel auch mal einen D-Kix irgendwie integrieren zu können, das ist uns natürlich auch im Rahmen des Machens immer klarer geworden. Die Unternehmen hier in der Region, die wir gefragt haben, ist das nicht was für euch, in die Windcores zu kommen? Den haben wir ein Modell angeboten, wo wir über verschiedene Internet-Service-Provider mit verschiedenen Technologien aus den Windenergieanlagen rausgekommen sind und dann auch wieder zu denen ins Unternehmen. Und das hat nicht lange gedauert, da haben die Ersten gefragt, sag mal, könnt ihr nicht auch Dark Fiber? Also können wir nicht so eine Direktverbindung haben, dass sich das so anfühlt, wie direkt hier in unserem Unternehmen? Und da haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht. Glücklicherweise gab es dann Bauaktivitäten parallel, die uns erlaubt haben, von der, ja ich sag mal, von der Pilotanlage Glasfaser direkt bis in die Stadt zu legen. Also Energiewirtschaft ist auch so. Die buddelt sich immer irgendwo lang und versucht, Strom zu versorgen. Das Beste, was man machen kann, ist eben halt zeitgleich auch Glasfaser dann mit zu verorten und zu verbringen. Das hat uns natürlich in die Möglichkeit gebracht, eine ganz andere Konnektivität herzustellen, auch zum Forschungsnetz oder anderen Netzen. Jetzt sind wir in Paderborn, denkt man sich so, naja gut, ist ja ein großer Standort, auch von recht populären Unternehmen, da müsste das ja mit dem Internet auch eine tolle Sache sein. Ja, war dann doch nicht ganz so toll. Dann haben wir das auch gemerkt und einen weiteren Partner gefunden, der uns jetzt letztendlich dann auch erlaubt, redundant von unserem Standort über Glasfaser bis nach Frankfurt zu konnektieren. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich damit in erster Linie natürlich die Westfalenwind IT. Ich jetzt als Forscher in dem Kontext bin ja nicht dafür verantwortlich, dass irgendwelche Funktionalitäten oder primären Eigenschaften des Standorts sich verbessern. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, auf der anderen Seite, wenn wir wieder über soziotechnische Ökosysteme sprechen, eigentlich wollten wir ja nur Rechenzentren nachhaltig betreiben. Aber was ist passiert? Vom Bedarf der Anwender und Kunden, also der Zielgruppe, hin zu Dark Fiber, der Möglichkeit es zu erfüllen, dann das Weitergehende, kommt ihr denn auch redundant bis nach Frankfurt, das auch zu erschließen, hat sich dann hier doch eine enorme Kommunikationsleistung hin entwickelt, die jetzt im Rahmen der Pandemie, wo ja alle im Homeoffice arbeiten, plötzlich auch für andere Sachen sehr interessant sind, nämlich wie das Online-Arbeiten im Lernbetrieb für die Schulen. Und die Westfalenwind IT hat hier dann auch der Stadt ein entsprechendes Angebot machen können, damit genügend Bandbreite da ist, um auch letztendlich den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und so wächst das ineinander. Es fängt an zu leben, es fängt an zu arbeiten. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wohin das geht. Aber wir sehen halt, dass wenige Schlüsseltechnologien, sehr ausgereifte Schlüsseltechnologien, wenn die dann verfügbar gemacht werden, anfangen, neue Ideen und neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu unterstützen und dann auch florieren zu lassen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Damit hätten wir nie gerechnet. Das war ja eigentlich anders gedacht. Schön viele Rechenzentren davon bauen, tolles Business für die Westfalenwind, wenn die Windenergieanlagen, die sie selber auch betreiben, noch mehr Mehrwerte schaffen für die Digitalisierung und auch für den Nutzen der Gesellschaft. Aber dass da noch so viel nebenbei dann passiert, da rechnet man ja gar nicht mit.
Ne? Na, das ist ja auf jeden Fall der gesellschaftliche Impact gleich mit integriert. Sehr schön.
Es ist auf jeden Fall regional gut spürbar, überregional wie bei allem. Ne? Also ich weiß auch nicht, welche Innovationen gerade in Bayern unterwegs sind, aber hier in Ostwestfalen-Lippe und auch in dem, sag ich mal, in der Community der Rechenzentren, die jetzt zum Beispiel über den Bitkom zusammengefasst werden oder über den ECO-Verband, da sind wir dann doch schon wieder als Exot, aber gern gesehener Exot bekannt.
Mhm. Und gerade weil das Thema Nachhaltigkeit in der IT deutlich an Relevanz zugelegt hat, was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, um diesen Industriesektor tatsächlich auch noch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, gerade wenn Sie jetzt selber sagen, Sie sind ja auch weit vorne mit dem Themenfeld.
Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige oder schwierig zu beantwortende Frage, weil es gibt unterschiedlichste Perspektiven, die alle irgendwie wahr sind. In der technischen Perspektive könnte man jetzt sagen, nun gut, ich habe eine Anwendung beim Endkunden laufen und die hat bestimmte technische Voraussetzungen auch wie oder Anforderungen wie Latenzen und Bandbreiten und das erlaubt mir eben halt nur bis zum bestimmten Punkt mich von meinem Kunden zu entfernen. Dadurch habe ich eine geografische Einschränkung bezüglich der Umsetzung eines Rechenzentrums. So, und das wäre natürlich gemein, und das meine ich auch tatsächlich so, einem Rechenzentrum, wo im Umfeld nicht ein erneuerbarer Erzeuger steht, jetzt vorzuwerfen, dass es nicht nachhaltig ist, obgleich es wegen mir hochgradig effizient intern betrieben wird. Ja, das heißt, an dieser Stelle muss natürlich ein fairer Vergleich möglich sein. Und ein fairer Vergleich bedeutet dann eventuell solche Fragen zu stellen wie, wie sieht das aus mit Abwärmethemen? Könnt ihr Abwärme bedienen? Oder andere Themen, synergetische Aspekte, benutzt ihr Refurbished Hardware? Und das gesamte Themenspektrum abzugreifen, vergleichbar zu machen, fair vergleichbar zu machen, da bemühen sich ja schon viele in den letzten Jahren drum und es ist noch nicht gelungen. Aber insbesondere die Rechenzentrumsindustrie versucht natürlich hier den Kostentreiber, den Energiebedarf natürlich immer im Auge zu halten. Nicht nur über den Strompreis, natürlich auch über das Thema CO2-Steuern, die dann wiederum eine Auswirkung haben. Und wir merken das ja bei uns auch. Also hier in der Region kann man eigentlich, ja, was, wie soll ich das anders sagen, tun und machen, was man möchte. Man kann keinen schlechten Strom bekommen, einfach weil die Region dafür gesorgt hat, dass der Strom gut ist. Also dass er grün ist oder nachhaltig, wenig CO2 emittiert. Das ist für uns gut. Ja, wir haben die Klimaziele, also die Unternehmen, die hier in der Energiewirtschaft sind und in die Erzeugerlandschaft prägen, haben dafür gesorgt, dass die Region hier eigentlich die Klimaziele schon längst erreicht hat, bilanziell weit über 100%. Natürlich ist das dem auch geschuldet, dass, wie soll ich das sagen, es ist sehr lukrativ ist in Erneuerbaren und das Wachstum in den Erneuerbaren nicht zeitgleich stattfindet mit den Netzen zum Weiterverteilen dieser Energie in andere Regionen, wo es benötigt wird. Das ist ja auch eine große Kritik am Ausbau der Erneuerbaren, dass die Netze eigentlich nicht die Performance haben, wie die Erzeugerlandschaft letztendlich sie hätte. Also sie sind mehr so an die konstanten Großverbraucher ausgerichtet. Und da passiert ja auch sehr viel Forschung, also diese Netze zu verbessern. Also ob das jetzt Mikrogrids sind oder was auch immer, man versucht das ja zu verbessern, dass die Wertschöpfung und die Arbeitsleistung aus erneuerbarer Energie steigt. Und ich halte das auch eher so für den Teil, die Verantwortung, die Versorgung nachhaltig zu gestalten, also sprich den Strom, den ein Rechenzentrum braucht, und es wird auf lange Zeit immer Strom brauchen, diese Weichenstellung, die liegen in der Politik. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Rechenzentren im Prinzip überall, wo sie bedarfsgerecht gebaut werden, zwei Dinge zur Verfügung haben. Das eine ist die nachhaltige Versorgung und Entsorgung, also sprich Energiebezug und Abwärme weitergeben oder irgendein anderes Konzept. Und das zweite ist hinreichend gute Kommunikationsleistung. Dass man nicht sich nur konzentriert auf wenige Punkte in Deutschland, sondern eben halt auch in andere Regionen gehen kann, mit kleineren Modellen, aber trotzdem mit einer hervorragenden Performance. Solche Gedanken sind ja durchaus auch verankert in den politischen Initiativen wie Gaia-X oder eben halt auch in diesen Themenfeldern wie Edge Computing, Edge Data Center, Edge, also alles irgendwie geht aus dem klassischen Rechenzentrum raus und kommt näher hin zum Anwender, da wo die Daten entstehen. Also wir haben hier einen Sonderforschungsbereich an der Universität, On-the-Fly Computing, der sich dann sogar mit solchen Themen auseinandersetzt, wie das denn wäre, wenn man die Daten schon während des Transports verarbeitet. Also da gibt's ganz viele Ideen und Ansätze. Wie kann man das jetzt zu einem Gesamtbild zusammenziehen, ne? Ohne Erklärmodelle? Da kommt man wieder da an, wo wir gestartet sind. Ne? Also es ist sehr komplex, es fehlen Landkarten, es ordentlich zu sortieren insbesondere. Und ich möchte jetzt kein politisches Blaming machen. Politiker haben natürlich einen gewissen Sachverstand, aber die Digitalisierung zwingt ja dazu, fast so eine Art Allround-Genie zu sein in allen Domänen, um dann zu verstehen, was da alles passiert. Das kann ein Politiker nicht leisten, das können viele andere auch nicht leisten. Und deshalb braucht es diese Erklärbarkeit aus sich selbst heraus. Das wäre für mich der erste Schritt. Also damit anzufangen, für bestimmte Stakeholder oder Geschäftsbereiche Erklärmodelle zu haben, wo ich sage, guck mal, das ist ein Rechenzentrum. Ach so, das ist ein Rechenzentrum. Ich habe immer gedacht, ja guck, aber nee, so ist es. Ja, und es gibt die und die Varianten. Ach, da gibt's auch Varianten. Ja, genau. So, das ist so, dass man das vernünftig darstellen kann und das auch auf verschiedenen Bildungsgraden, Verständnisebenen oder auch Anwendungsbereichen. Also, dass man bestimmte Teilbereiche fokussiert. Ja, ich bin da auch sehr froh, hier in Paderborn haben wir auch einen Lehrstuhl, der sich um dieses Themenfeld kümmert. Primär natürlich für das Lehramt, also für den didaktischen Anteil. Aber wir integrieren diese Kompetenz kontinuierlich in unsere Forschungsprojekte. Diesen didaktischen Anteil, den erklärenden Anteil, also nicht nur funktionale Demonstratoren zu bauen, sondern auch Demonstratoren zu erwirken, an denen man versteht, warum das funktioniert. Also nicht nur Knöpfchen drücken, Kaffee kommt raus, sondern verstanden haben, wie wird denn der Kaffee da drin gemacht. Ja, und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir aus der Forschung und auch aus den verschiedenen Industriezweigen hier solche Modelle sehen. Nicht nur im Bereich der Rechenzentren, damit man einfach auch kognitiv für die Weiterentwicklung, für die Evolution besser andocken kann. Ich sag mal, ja, das wäre andersrum, nicht das wäre, sondern das ist das, wo ich sagen würde, daran arbeiten wir und das wünsche ich mir und das motiviert mich letztendlich auch.
Herr Dr. Schumacher, dann bleibt mir nichts weiter als zu sagen, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, die Politik hat auch so ein paar Sachen noch adressiert bekommen, das ist gut. Und damit können wir das Ganze darunter verbuchen, wieder was dazugelernt. Herzlichen Dank.
Dankeschön von meiner Seite auch für die Gelegenheit.
Das Ohr am Netz. Der Podcast von IQ, Verband der Internetwirtschaft.